Der Kommune-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.
Die Idee war eigentlich, dass man jetzt verschiedene Wölfe aus unterschiedlichen Wolfsrudeln zusammenbringt und die sofort so ein Hochleistungsteam werden und das nächste Schlittenrennen gewinnen. Aber man hat irgendwie vergessen, dass man sich ja erstmal darüber verständigen muss, wie man eigentlich zusammenarbeiten will.
Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass man in Verwaltung eigentlich wirklich alles machen kann, wenn man es versucht.
Ich glaube, wichtig ist, dass den Menschen einen Rahmen zu setzen. Einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können und auf den sie auch vertrauen können. Und der Rahmen, das ist meine Hauptaufgabe.
Ja, ich glaube, für mich ist es tatsächlich die herausforderndste Aufgabe, die ich bisher im Beruf hatte.
Hallo und herzlich willkommen zum Kommunen-Podcast. Schön, dass Sie wieder bei uns reinhören.
Ja, wir sind wieder Manuela Dorsch, das bin ich, aus dem Team von Kommune 360 Grad und meine Co-Moderatorin Simone Gaul.
Genau, das bin ich. Und das hier ist auch schon die dritte Folge unserer Mini-Staffel zum Thema Führung in Verwaltung. Und ja, heute wollen wir uns mal genauer anschauen, wer sind denn eigentlich die Menschen, die heute in Verwaltung führen? Also im ganz engen Sinne, in ganz klassischen Führungspositionen, Abteilungsleiterin, Bürgermeister. Aber es gibt eben auch Führung in ganz neuen Rollen, die es so früher gar nicht gab.
Ja, Simon, du hast es schon gesagt, Führung hat sich total verändert und dass sich Dinge wandeln müssen, haben auch schon sehr viele Leute erkannt und sich auch schon auf den Weg gemacht und Dinge ausprobiert. Und für diese Folge haben wir genau mit drei solchen Menschen gesprochen, die in Führungspositionen sind, nämlich mit Janina Bittner aus Leipzig, Caroline Mikus aus Wolfsburg und Patrick Kunkel aus Eltville. Alle drei sind in Führung, aber auch in, ja, ich sag mal, Führungspositionen ganz unterschiedlicher Natur.
Die erste nämlich, Janina Bittner, leitet den Bereich Jugendhilfe bei der Stadt Leipzig. Also ist eine große Abteilung mit ganz vielen Mitarbeitenden. Eher eine klassische Führungsrolle, könnte man jetzt sagen. Caroline Mikus wiederum soll eine interdisziplinäre Gruppe von FachplanerInnen führen oder macht das auch. Aber soll eben nicht wirklich als Führungskraft auftreten. Das ist sehr besonders. Und dann haben wir noch Patrick Kunkel. Er ist Bürgermeister in Eltville am Rhein, macht diesen Job auch schon richtig lange, bringt aber, obwohl er diesen Job schon so lange macht, immer noch ganz viele frische Ideen da rein. Genau, aber lassen wir die drei sich doch einfach mal selbst kurz vorstellen.
Ich bin Janina Bittner. Ich bin 40 Jahre alt, komme gebürtig aus Münster in Westfalen und lebe aber schon seit weit über 15 Jahren in der schönen Stadt Leipzig. Ich bin ganz ursächlich Theaterpädagogin, habe aber auch soziale Arbeit studiert, als Sozialarbeiterin gearbeitet, bin angewandte Medien- und Kulturwissenschaftlerin und bin seit November 2022 die Abteilungsleiterin Jugendhilfe im Amt für Jugend und Familie der Stadt Leipzig.
Ja, hallo, ich bin Caroline Mikus, ich bin 35 Jahre alt und seit 5 Jahren bei der Stadtverwaltung in Wolfsburg im Referat Strategisches Bildungsmanagement und ich komme ursprünglich aus der Wissenschaft und bin Bildungssoziologin. Vor ungefähr einem Jahr habe ich dann die Aufgabe bekommen, die AG Fachplanung zu leiten, zu koordinieren und ins Leben zu rufen.
Mein Name ist Patrick Kunkel. Ich bin letzter Babyboomer-Jahrgang, ist zurzeit ja in aller Munde die 64er. Bin verheiratet, habe 3 Töchter, komme nicht aus dem Verwaltungsbereich, habe mir parallel zum Studium einen eigenen Verlag aufgebaut, den Arpitz Kunkel Verlag. Bin dann 2006 gefragt worden, ob ich nicht, nachdem ich schon ehrenamtlich lange Jahre Politik gemacht habe, mir vorstellen könne, für das Amt des Bürgermeisters in der Stadt Eltville zu kandidieren. Darüber habe ich mich sehr gefreut, habe dann mein Leben sozusagen komplett geändert kandidiere jetzt im Juni für meine 4. Amtszeit.
Ja, waren ja 3 super spannende Persönlichkeiten, die wir gerade gehört haben. Und weil es in dieser Staffel ja auch um Führung geht, wollen wir jetzt mit diesen 3 Personen nochmal ein bisschen ausführlicher über ihr Führungsverständnis sprechen und auch über ihren ganz persönlichen Führungsstil und vielleicht auch die ein oder andere Herausforderung, die einem so im Alltag als Führungskraft begegnet. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit Janina Bittner aus Leipzig an.
Hallo liebe Janina, schön, dass du da bist. Wie bist du denn dahin gekommen, in diese Führungsposition, die du jetzt hast?
Ja, das war ganz spannend. Ich bin ursprünglich bei der Stadt Leipzig 2012 angefangen als Sozialarbeiterin im Allgemeinen Sozialen Dienst, im ASD, und habe dort viele, viele Jahre als Fallmanagerin direkt mit den Familien vor Ort in Grünau gearbeitet. Grünau ist eine große Plattenbausiedlung im Westen Leipzigs und dort war ich viele Jahre tätig. Ich habe mich dann umorientiert und bin in die Abteilung Jugendhilfe gewechselt und habe dort in der Kinder- und Jugendförderung eine Position übernommen, die nennt sich Koordinatorin für Jugend und Bildung. Das ist so sozialraumorientierte Arbeit mit allen Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung, von Straßensozialarbeit über Familienbildung und offener Kinder- und Jugendarbeit und weiterem. Und innerhalb der Abteilung ergab es sich, dass die Position der Leitung frei wurde. Und ich habe immer schon Lust gehabt, mich da einzusetzen und habe auch immer schon Ideen gehabt, wie ich mir vorstellen könnte, wie sowas klappen kann, hatte aber keinerlei Führungserfahrung in dem Sinne, wie man so Führungserfahrung kennt, nämlich man war selber schon Führungskraft, sondern konnte eigentlich nur viele, viele Jahre Führungserfahrung vorweisen in der Hinsicht, dass ich als Mitarbeiterin ziemlich genau wusste, was mir an meinen Führungskräften gut oder auch weniger gut gefallen hat. Und so war es dann ein bisschen Learning by Doing. Ich habe mich beworben und habe den Zuschlag bekommen und bin dann auch ursprünglich als Führung auf Probe eingesetzt worden. Und mittlerweile ist aber dieser Probezeitraum schon abgelaufen und ich bin feste Abteilungsleiterin.
Welche Art von Chefin möchtest du denn sein oder bist du vielleicht jetzt auch schon so ein Stück weit?
Also was mir tatsächlich total wichtig war, das sind jetzt so Schlagworte, die man vielleicht häufig hört, irgendwie nahbar, menschlich, authentisch zu sein. Aber ich glaube, Mitarbeiter oder Menschen allgemein merken das untereinander immer ganz schnell, ob das jetzt echt ist oder ob das irgendwie nur so daherkommt. Ich habe immer so gemerkt, dass mir das ganz wichtig war als Mitarbeiterin, dass ich gesehen werde mit dem, was ich tue, dass ich auch für meine Arbeit wertgeschätzt werde, aber dass ich auch in Ruhe gelassen werde gleichzeitig. Also so diese Mischung aus Eigenverantwortlichkeit, aus dem Vertrauen, was mir entgegengebracht wird als Mitarbeiterin, aber auch dem Dasein, wenn ich die Person brauche, die in einer Führungsposition ist. Das war mir immer ganz wichtig. Und das ist so schon auch der manchmal auch Spagat, den ich immer wieder versuche und wo ich auch mich bemühe, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Art und Weise da zu sein.
Wo würdest du sagen, klappt es schon gut?
Ich glaube, es klappt sehr gut im direkten Kontakt. Ich glaube, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen alle, und es sind ja dann doch bis in die ganzen kleinsten Einrichtungen, die zu uns gehören und in die Sachgebiete über 100 Personen, dass ich wirklich immer und gut erreichbar bin für alle Anliegen. Dass ich aber Wert darauf lege, dass eingehalten wird, dass die Menschen auch beteiligt sind in der Kommunikation, die dazugehören, zum Beispiel weitere Führungskräfte so als Zwischenebene, und dass ich aber wirklich immer ansprechbar bin und auch mich immer darum bemühe, gute Lösungen zu finden. Und gleichzeitig versuche ich aber schon auch an den Stellen, wo ich das für notwendig erachte, die nötige Entscheidungskompetenz und auch Durchsetzungskraft mitzubringen und dann manchmal auch eher zu erklären, wie es dazu gekommen ist, dass eine Entscheidung getroffen wurde und die auch durchzusetzen und dazu zu stehen und dann aber immer wieder die Mitarbeitenden daran zu beteiligen in der Umsetzung dieser Entscheidungen. Was bedeutet das dann für die Mitarbeitenden? Wie gehen wir damit um? Also die Ausgestaltung der Entscheidungen überlasse ich sehr, sehr gerne uns allen miteinander. Aber ob etwas passiert, da sehe ich dann durchaus die Verantwortung auch bei mir und treffe die Entscheidung dann auch unabhängig von Popularität sozusagen.
Mhm. Ich wollte gerade nämlich auch fragen, wie würdest du denn beschreiben, dass du führst? Da war jetzt schon ganz viel drin, aber vielleicht geht es noch ein bisschen konkreter. 100 Mitarbeitende, das ist ja schon einiges. Wie leitet man denn so ein Team gut?
Also mein direktes Team, für das ich wirklich verantwortlich bin, sind in Anführungsstrichen nur 6 Mitarbeitende. Das sind nämlich die Sachgebietsleitungen bei uns in der Abteilung. In diesem direkten Team ist es mir wirklich wichtig, dass wir eng zusammenarbeiten. Ich habe sogenannte Regeltermine mit den Mitarbeitenden in unterschiedlichem Rhythmus. Wir haben auch regelmäßige Dienstberatungen, wirklich einmal die Woche, wo wir die Dinge durchgehen, die uns wichtig sind. Mir ist das wichtig, dass wir uns Anfang des Jahres auch in strategischen Dienstberatungen zusammensetzen und den Ausblick auf das jeweilige Jahr wagen. Und wir haben so bestimmte Formate in der Abteilung eingeführt miteinander, wie wir auch die Zusammenarbeit leben wollen, dann wirklich mit allen Mitarbeitenden. Dazu gehören einerseits Abteilungsklausuren. Wir treffen uns also zweimal im Jahr wirklich mit allen Mitarbeitenden und verbringen einen gemeinsamen Vormittag in einer Klausurform, wo wir so mit unterschiedlichen Methoden versuchen, uns immer wieder einander zu nähern. Und was mir da wichtig ist, ist, dass
das eben auch mitgestaltet wird von den Mitarbeitenden. Das ist vielleicht auch was, was nicht unbedingt überall in Verwaltungen so üblich ist. Das machen sicherlich schon viele Bereiche auch in anderen Verwaltungen, aber das ist was, was uns schon auch auszeichnet.
Weil du auch gerade schon sagtest, das ist nicht überall üblich in Verwaltung, so eine Vorgehensweise. Gibt's oder gab's da Widerstände?
Jein, also ich denke, ich erreiche sicherlich nicht alle damit. Es gibt auch ausreichend viele Menschen, die sehr zufrieden sind mit ihrem Job, den sie tun, die den auch gerne tun und die auch kein weiteres Interesse haben, darüber hinaus irgendwie groß in Austausch zu treten. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das sind zwar Veranstaltungen, die tatsächlich, da sie nur zweimal im Jahr sind, verpflichtend sind bei uns in der Abteilung, wo alle teilzunehmen haben. Natürlich unabhängig davon ist jetzt Krankheit oder Urlaub oder Ähnliches. Aber natürlich wird es da auch welche geben, die da nicht so besonders viel Interesse dran zeigen oder die das nicht für sich benötigen oder die nicht als was Besonderes erachten. Aber das Feedback von den vielen, die das dann doch als wirklich großen Gewinn sehen, überwiegt dann doch so, dass ich das beibehalten möchte.
Und wenn du dich persönlich als Chefin nochmal reflektierst, was würdest du sagen, gibt's für Punkte, wo du noch was lernen möchtest?
Es gibt so zwei wesentliche Dinge. Eine wesentliche Sache ist, ich bin selber eher so ein extravertierter Typ, die schnell nach außen geht, die schnelle Ideen auch schnell kommuniziert. Und ich merke immer wieder, dass ganz, ganz viel Potenzial auch bei denjenigen liegt, die eben eher für sich oder erstmal zurückgezogen die Dinge vielleicht auch besser durchdenken im Vorfeld und nicht direkt nach außen treten. Und das ist so ein großer Punkt, der mir wichtig ist, immer wieder herauszufinden, wie ich gerade auch aus denjenigen herauskitzeln kann, irgendwie ihre Ideen mit uns zu teilen und auch nach draußen zu treten, weil introvertiertere Menschen ja nicht nichts zu sagen haben, sondern häufig einfach einen anderen Weg oder einen anderen Zugang brauchen oder auch wünschen. Da ist was, wo ich auf jeden Fall noch viel Luft nach oben habe. Und ich bin manchmal auch wahnsinnig schnell und fordere dann auch schnell zu sein von anderen heraus, die vielleicht ein ganz anderes Arbeitstempo haben. Und da habe ich noch großes Potenzial, an meiner eigenen Geduld zu üben, aber auch in diesem Miteinander noch feinfühliger zu werden, herauszufinden, wie es dem Gegenüber gerade geht. Ich glaube aber, dass grundsätzlich meine sehr offene Art schon dazu führt, dass die Menschen mir das auch mitteilen. Also ich profitiere da sehr von, dass mir meine Mitarbeitenden auch wirklich sagen, jetzt mal ein bisschen langsamer oder jetzt mal Stopp. Und da kann ich auch sehr gut mit umgehen.
Wie kann man das denn lernen, Langsamkeit? Meditieren? Yoga?
Das frage ich mich auch. Ich bemühe mich ja schon in erster Linie einfach mal gar nicht so schnell zu sprechen. Das ist schon so ein Anfang. Ich empfinde mich jetzt zum Beispiel sehr langsam im Sprechen, weiß aber, dass es nicht so ist. So. Aber also dieses, ich glaube schon grundsätzlich, dass sich Dinge bewusst machen, ist irgendwie immer der erste Schritt. Da habe ich noch was mir einfällt, wo ich wirklich noch Potenzial habe. Ich neige dazu auch gerne, ganz viele Dinge gleichzeitig zu machen und ich bilde mir auch häufig ein, dass ich das gut kann. Das gelingt natürlich manchmal weniger und manchmal mehr. Aber ich habe mir zum Beispiel fest vorgenommen und setze das jetzt auch zumindest seit einem halben Jahr relativ konsequent um, dass ich versuche in Zweiergesprächen und auch in größeren Runden, wo ich selber federführend irgendwie die Runde leite, meinen Rechner wegzulassen oder zuzuklappen und nicht doch nochmal schnell eine Teams-Nachricht aufploppen zu sehen oder doch nochmal schnell eine E-Mail zu beantworten, weil ich gerade das Gefühl habe, ich bin nicht so richtig gefragt. Also dieses bewusste oder wahrscheinlich schon eher aus der Achtsamkeit herrührende, wenn ich eine Sache mache, dann mache ich eine Sache. Das versuche ich immer wieder. Ich merke aber auch, dass es im allgemeinen Berufsalltag mir nicht gelingen würde, das dauerhaft durchzusetzen. Also ich bin auch immer noch und auch gerne mal in zwei E-Mails und auf einem Miro-Board und gleichzeitig am Telefon unterwegs, aber zumindest nicht, wenn ich mich irgendwie versuche, auf ein Gespräch zu konzentrieren.
Wir bei Kommune 360 Grad blicken ja auf Führung auch als Rahmengeber, also damit so ein Stück weit innovatives und selbstwirksames Arbeiten in Verwaltung möglich wird. Und Struktur zur Entfaltung ist dabei ja super wichtig. Bei dir höre ich auch viel in diese Richtung raus. Also du probierst viel aus, aber du arbeitest auch mit Methoden und du gibst Verantwortung ab. Hast du denn das Gefühl, dass du damit, naja, in der Verwaltung vielleicht noch so ein Stück weit auch eine Exotin bist?
Ach, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, in vielen Fachämtern bin ich vielleicht noch so ein bisschen Exotin. Ich glaube, in vielen dieser Organisationsämter, Personalämter und Ähnlichem, da ist das schon, hat das schon mehr Einzug gehalten, sich irgendwie da auch zu öffnen. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass man in Verwaltung eigentlich wirklich alles machen kann. wenn man es versucht. Und dass ich auch fast immer Verbündete finde oder noch viel eher sogar das Gefühl habe, dass sich die Menschen um mich herum ja durchaus auch daran erfreuen, dass neue Dinge passieren und dass überhaupt was passiert und dass gar nicht so viel da kritisch hinterfragt wird irgendwie oder gesagt wird, nee, das darf man aber nicht oder nee, das kannst du so nicht machen, sondern dieses einfach erstmal machen und dann so ein bisschen gucken, was kommt, das finde ich irgendwie ganz wesentlich. Ich bin vielleicht grundsätzlich eher der Typ, der nicht so sonderliche Bedenkenträgerin ist, sondern gerne versucht, Dinge erstmal anzufangen und erstmal loszulegen und im Prozess dann mit den sich ergebenden Stolpersteinen umzugehen, die dann wirklich kommen. Und es gibt ja auch eine andere Herangehensweise, die sicherlich manchmal viel strukturierter und vielleicht auch verwaltungskonformer sogar ist, im Vorfeld zu überlegen, welche Stolpersteine alle kommen könnten und die schon mal so bestmöglich auszuräumen, dass dann möglichst keiner davon eintritt. Ich glaube auch, dass beides eine gewisse Legitimität hat, aber ich komme dann tatsächlich eher aus dieser Richtung, lass uns erst dann gucken, wenn der Stolperstein da ist, dann nehmen wir dieses eine Szenario und beschäftigen uns damit, aber vorher schon 20 andere Szenarien durchdenken, von denen dann 19 nicht eintreffen. Das ist so nicht der Effizienzbegriff, der mir dann vorschwebt. Da rumpel ich dann manchmal auch einfach los und da stoße ich auch durchaus immer mal wieder an Grenzen.
Du sagtest ja, vieles von dem, wie du heute arbeitest, ist inspiriert von dem, was du als Mitarbeiterin unter diversen Führungskräften erlebt hast und eben vielleicht auch vermisst hast, also was du gerne gehabt hättest. Aber trotzdem, jenseits dieses Erfahrungswissens braucht es ja, also gerade für diese ganzen Methoden, die du anwendest, auch wahnsinnig viel Fachwissen einfach. Wo holst du dir das denn eigentlich her?
Also wir haben bei uns in der Stadtverwaltung Leipzig seit 2018/19 ein agiles Fokusteam, nennt sich das. Das ist eine Gruppe Beschäftigter, die sich gegründet hat, die Lust hatten, New Work und Agilität in der Verwaltung auszuprobieren und voranzutreiben. Und dieser Gruppe habe ich mich Anfang 2020/21 als Mitarbeiterin und Beschäftigte angeschlossen und so bin ich so ein bisschen in diese Gruppe reingerutscht und habe da immer mehr über verschiedene Methoden gelernt. Anfangs zu Corona alles digital und später dann auch wieder analog. Wir haben Lego Serious Play ausprobiert, immer so wirklich verschiedenste Dinge miteinander getestet und haben uns immer wieder diese Frage gestellt, wo klappt das in Verwaltung, wo klappt das nicht? Und wir sind auch häufig daran gestoßen zu merken, wir sind irgendwie ein cooler Haufen Beschäftigter, aber wir hatten sehr, sehr wenig Führungskräfte in dieser Runde. Und das war natürlich was, wo wir auch immer wieder gemerkt haben, so richtig trägt sich diese Idee natürlich nur, wenn alle dabei sind und Führungskräfte gehören auch dazu. Und das ist so relativ viel Methodenwissen, was ich mir da angeeignet habe. Und diese Art, wie ich jetzt selber aber in der Kommunikation bin, ich glaube, so war ich einfach schon. Also das ist, glaube ich, einfach die Art, wie ich bin. Und dieses gelernt zu haben als Mitarbeitende, wie wichtig das für mich ist, dass eine Führungskraft ansprechbar ist und mich hört und auch mal Danke sagt, das habe ich mir selber als Mitarbeiterin gewünscht und auch ab und an erfahren, aber auch häufig nicht, muss ich gestehen. Und da war für mich klar, dass ich das versuchen möchte, anders zu gestalten, wenn ich selber in die Position komme. Und auch da ist es so, dass mir das natürlich nicht immer und überall gelingt und ich auch nicht immer zufrieden bin, wenn ich abends nach Hause gehe und sage, heute war das aber wieder ein toller Tag, ich war ja wieder eine klasse Chefin für alle, sondern dass ich da schon auch immer wieder in der Selbstreflexion merke, da bin ich aber übers Ziel geschossen oder da war es anders. Was, glaube ich, schon so eine Sache ist, die ich ganz gut schaffe, ist, genau das dann auch einzugestehen und auf denjenigen zuzugehen und zu sagen, ey, ich habe nochmal drüber geschlafen eine Nacht, das war nicht in Ordnung, da habe ich mir selber nicht gefallen, das war nicht gut, das tut mir leid, ich entschuldige mich. Und das sind so Dinge, ich glaube immer, was man als Führungskraft selber anbietet und eröffnet, kann das Gegenüber dann auch besser mitgehen. Ja, so ein bisschen dieses Motto, ne, wie es in den Wald hineinruft, so kommt es dann auch wieder raus, ne?
Danke, Janina.
Danke dir.
Danke auch euch.
Also ich fand ja super spannend, wie sie ihre eigene Erfahrung damals als Mitarbeitende nutzt, um auch ihr eigenes Profil als Führungskraft zu schärfen. Also Stichwort Perspektivwechsel, da ist er wieder. Was hätte ich mir denn eigentlich gewünscht damals als Mitarbeitende? Und ich denke, dadurch gelingt es ihr auch ganz gut, bei ihren eigenen Mitarbeitenden auch noch anschlussfähig zu bleiben, jetzt in der Führungsrolle.
Ja, total. Und auch was sie so über Reflexion und Selbstkritik gesagt hat, ist, glaube ich, total wichtig. Also, dass man auch immer wieder, ja, bereit ist, auf sich selbst zu schauen und zu überlegen, was kann ich eigentlich besser machen.
Gehen wir mal weiter zu Caroline Mikus. Sie arbeitet im Bildungsressort der Stadt Wolfsburg und sie leitet dort die AG-Fachplanung. Die AG-Fachplanung ist ein bereichsübergreifendes Gremium und dort beschäftigen sich FachplanerInnen mit Datengrundlagen für EntscheidungsträgerInnen. Und Caroline soll diese AG führen, aber dann eigentlich auch doch wieder nicht so richtig als Chefin auftreten. Hallo Caroline, wie bist du denn in der Position gelandet, in der du jetzt bist?
Angefangen bin ich als Leitung der Arbeitsgruppe Fachplanung. Ganz klassisch, wie man es eben in Verwaltung kennt. Es gibt eine Arbeitsgruppe, es gibt eine Ansprechperson und das ist die Leitung. Dann habe ich das auch gemacht und habe die ersten Treffen einberufen. Und dann hat sich aber auch herauskristallisiert, sehr schnell, dass die Gruppe das eben für nicht passend findet, wenn es Leitung heißt, weil es ja ein agil arbeitendes Team ist und Leitung dann schnell suggeriert, dass irgendwas entschieden werden darf etc. Und dann haben wir dies einfach umbenannt in Koordination und von dann an war ich Koordination der AG-Fachplanung. Und das bedeutet eigentlich hauptsächlich, dass ich dafür sorge, dass unsere Treffen stattfinden, also wir treffen uns vor Ort und arbeiten in Sprints zusammen und ich organisiere dann den Raum, ich schaue, dass alle da sind, dass wir eine Moderation haben. Ich gucke einfach so ein bisschen drüber, dass nichts hinten rüberfällt, so ungefähr. Und jetzt nach der letzten großen Retrospektive am Ende von unserem ersten Jahr, wo wir gemeinsam durch das Jahr gegangen sind, da hat sich herauskristallisiert, dass schon der Wunsch war, dass ich auch wirklich die Scrum Master Rolle einnehme, wie man sie klassisch auch in Scrum hat. Und ich habe diese Rolle davor schon in Teilen immer ausgespielt, weil ich diejenige war, die am meisten Erfahrungen in der Arbeit mit Scrum hatte. Aber ich war nicht so, sag ich mal, betitelt, sondern ich habe es einfach als Teil des Teams gemacht, dass ich hier und da vielleicht mal ein bisschen Inputs gegeben hat oder angeregt habe, dass es wieder Zeit wäre für eine Retrospektive etc., solche Dinge. Genau, von daher hat es sich gewandelt immer wieder und es kann ja auch gut sein, dass sich das auch wieder wandelt mit der Zeit. Wir gucken halt immer.
Ja, Caroline, du hast ja jetzt auch viel über Scrum gesprochen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Das kennen vielleicht nicht alle von unseren HörerInnen. Scrum grundsätzlich ist ein agiles Projektmanagement-Tool und da ist die Rolle der Scrum-Masterin, wie du sie auch hattest, besonders wichtig. Denn du sorgst ja auch so ein Stück weit dafür, dass das Team arbeitsfähig ist und steuerst den Prozess. Und wer dazu von unseren HörerInnen jetzt vielleicht auch nochmal mehr wissen will, ein bisschen tiefer eintauchen will, kann ich ganz gut empfehlen, die Seite von den Verwaltungsrebellen. Das ist eine Initiative, die auch, so ähnlich wie wir in unserem Podcast ja auch, zeigt, dass Verwaltung auch anders kann und mit innovativen Tools arbeiten kann. Die erklären Scrum nochmal sehr, sehr gut auf ihrer Homepage. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, Caroline, warst du denn, bevor du diese Rolle übernommen hast, eigentlich auch schon in der Führungsposition in der Verwaltung?
Ich war zu dem Zeitpunkt stellvertretende Leitung und in einem, also bei uns gibt es Lernteams. Ich war in einem Lernteam, was spezifisch ist für Menschen, die in der Verwaltung führen müssen, aber ohne in einer klassischen Führungsposition zu sein. Das heißt, ohne dass man eben Weisungsbefugnis hat. Und das war auch total hilfreich, gerade am Anfang, als sie mit der AG-Fachplanung angefangen haben, weil da natürlich viele Themen irgendwie hochkamen, auch Konfliktmanagement etc., die für mich jetzt erstmal neu waren und ich da froh war, dass ich dann da Austauschpartnerinnen hatte durch dieses Lernteam.
Und das heißt, während dieses Jahres in der AG-Fachplanung war so ein bisschen der Spagat zwischen, du sollst die Gruppe führen, aber irgendwie auch nicht, weil eigentlich soll es ja keine klassische Führung geben.
Ja, genau. Also ich Selbstorganisation und Teams in Selbstorganisation bringen, braucht irgendwo weiterhin noch jemand, der das irgendwo ja, führt und anleitet, aber halt eben nicht in diesem klassischen Sinne. Also ich finde es sehr herausfordernd, weil es so viel Fingerspitzengefühl ist. Also in welchem Moment geht man jetzt rein und nimmt vielleicht dem Team einen eigenen Lernmoment und wann hält man sich halt einfach zurück und sagt so, es ist jetzt nicht so riskant. Ich bin gerade vielleicht selber ein bisschen nervös und denke mir so, vielleicht ist das nicht so optimal. Aber ich sage, okay, man lässt es halt einfach laufen und schaut, was für das Team selber für Lernmomente daraus entstehen. Und das ist halt einfach auch total schön zu sehen. Okay, ich habe jetzt nichts gesagt, ich bin einfach cool geblieben und es hat sich einfach aus dem Team heraus und durch Retrospektiven beispielsweise dann selber gelöst. Und es war gar nicht so, dass man ja da so klassisch führungsmäßig stark dann eingegriffen hat. Die Leute sind einfach, also haben eine hohe Expertise, sind sehr selbstständig Und da jetzt reinzukommen mit so einer starken autoritären Führung oder ich weiß nicht, wie man es greifen will, hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Es gab auch am Anfang viel Störung und so weiter, wo auch unsere, also meine Leitung nervös war, dass das Ganze nicht funktioniert. Und da dann halt aber trotzdem irgendwie cool zu bleiben und nicht zurückzufallen ins alte System, dass einer wieder vorne steht und irgendwie die Ansagen macht und dann alle immer schön nicken sozusagen, das war nicht einfach, aber das war halt genauso das, was mir halt als Person auch entspricht.
Und wie war das für dein Team?
Es gab tatsächlich aus den Teams teilweise Wünsche danach, nach stärkerer, durchgreifender, autoritärer Moderation, weil natürlich sehr viel, also das war so neu für das Team. Die Meetings waren dann halt erstmal ein bisschen aufregender und bunter in den Diskussionen. Und das war halt für einige neu und überfordernd vielleicht auch, dass so viele Sachen hochkommen in so einem Meeting, wenn man eben die Offenheit dafür, also den Raum dafür gibt, wirklich zu sprechen, ja.
Du hast vorhin so schön irgendwie gesagt, du musst cool bleiben. Und dann gab es aber auch so einen Moment, wo die Gruppe sich irgendwie gefunden hat. Und also was du jetzt hier beschrieben hast, ist ja auch ein Prozess so ein Stück weit. Gab es denn Momente, wo du irgendwie gemerkt hast, huch, hier ist jetzt irgendwie was passiert und es hat Klick gemacht und es ist anders? Also wo die Gruppe sich dann vielleicht auch anders verhalten hat?
Ja, also ich erinnere mich an ein Review, das wir gemacht haben. Das war total schön. Also wir haben die Moderation rotiert und die Moderationen wurden zunehmend immer kreativer. Also es wurden viel mit Check-ins gearbeitet, aber auch mal zwischendrin gab es irgendwie ein auflockenderes Spiel. Und dann haben wir gemeinsam Erfolge gefeiert in diesem Review. Wir haben angestoßen und es sind dann auch so Sachen gefallen wie, oh ja, es ist mir so hängen geblieben, dass dann eine von den Mitgliedern gesagt hat, ja, das ist, die AG-Fachplanung ist gerade wie so mein Juwel. Also so dieses, dass man sich einfach freut, auf eine andere Art und Weise zusammenzuarbeiten und gemeinsam auch Spaß zu haben bei der Arbeit. Das war so ein total schöner Moment. Aber gleichzeitig ist das weiterhin auch noch, würde ich sagen, ein sehr fragiles Konzept, die AG-Fachplanung. Also wir haben diese Momente, aber es gibt dann auch immer wieder Momente, wo wir irgendwo in so eine Storming-Phase wieder zurückkommen. Unter anderem dadurch, dass Teammitglieder rausgehen, reinkommen, das Klassische halt. Oder auch immer, wenn Druck von außen auf uns als Team kommt, sind wir halt noch nicht besonders resilient, zumindest in meiner Wahrnehmung. Dann geht es schnell so, dass dann wieder Konflikte entstehen, dass viel diskutiert wird und man aus diesem Flow wieder rauskommt. Ich glaube, das ist für uns alle noch so ein Teil, den wir noch mehr entwickeln müssen, diese Resilienz und auch selbstbewusst zu sein und auch Grenzen zu setzen, damit man nicht immer ständig wieder in so eine neue Findungsphase eigentlich kommt.
Was charakterisiert denn so eine Findungsphase oder was sind denn so die Schwierigkeiten am Anfang in so einem Team?
Ja, was sind die Schwierigkeiten? Also ich muss sagen, am Anfang bin ich da vielleicht ein bisschen naiv dran gegangen. Ich habe gedacht so, ja cool, wir arbeiten jetzt irgendwie alle auf Augenhöhe. Wir haben Spaß beim Zusammenarbeiten, wir arbeiten mit coolen Check-ins und sprechen auch darüber, wie es uns einfach geht. Und was ich aber in dem Moment nicht bedacht habe, und ich glaube, alle Beteiligten haben das total unterschätzt, dass ja, obwohl wir natürlich eine Organisation sind und zu einem Dezernat gehören, kommen halt alle Mitglieder aus unterschiedlichen, jeder hat eine andere Führungskraft. Das heißt, jeder ist eine etwas andere Führungskultur gewöhnt. Und wir sind unterschiedlich sozialisiert und wir führen auch unterschiedlich. Also manche von uns in der AG-Fachplanung sind selber Leitungskräfte. Und das ist eben zusammengekommen in der AG-Fachplanung. Und ich arbeite da immer gerne mit der Metapher von so einem Wolfsrudel. Also die Idee war eigentlich, dass man jetzt verschiedene Wölfe aus unterschiedlichen Wolfsrudeln zusammenbringt und die sofort so ein Hochleistungsteam werden und das nächste Schlittenrennen gewinnen. Das war eigentlich so die Idee und der Wunsch von allen. Aber man hat irgendwie vergessen, dass man sich ja erstmal darüber verständigen muss, wie man eigentlich zusammenarbeiten will. Und es war halt nicht die klassische Geschäftsordnung, die wir als AG-Fachplanung brauchten. Das war auch am Anfang, hieß es, ja, schreibt eine Geschäftsordnung. Ich dachte in dem Moment nur so, nee, ich will keine Geschäftsordnung. Es hat sich auch dann einfach herauskristallisiert, dass wir eben am Ende auch wirklich keine Geschäftsordnung geschrieben haben. Ich weiß gar nicht, wie wir es genannt haben, irgendwie. Ja, wir haben auf jeden Fall etwas anderes gemacht, wo wir so ein bisschen unsere Zusammenarbeit und unsere Regeln zur Zusammenarbeit niedergeschrieben haben. Also es musste ja erst wachsen. Wir wussten ja alle nicht richtig, wie das jetzt funktionieren soll im ersten Moment.
Ganz provokant könnte man jetzt ja auch sagen, ihr beschäftigt euch irgendwie schon ganz schön viel mit euch selbst, ne? Warum würdest du sagen, ist es trotzdem das bessere Modell, das ihr da habt? Also welchen Mehrwert hat es, so zu arbeiten, wie ihr es aktuell auch tut?
Also tatsächlich kommt das auch teilweise aus der Gruppe heraus, dieser Frust darüber. Ständig müssen wir reflektieren, was wir noch besser machen können. Warum können wir nicht einfach zusammenarbeiten, so ungefähr? Ich muss da immer daran denken, dass man ja sagt, dass Agilität und diese Art zusammenzuarbeiten keine Probleme löst, sondern sie sichtbar macht. Die Kompetenz, so zusammenzuarbeiten, die war halt vorher nicht gefragt. Also dieses hohe Level darüber, wie ich kommuniziere, wie ich wertschätzend kommuniziere, wie ich Feedback gebe, wie ich Feedback aufnehme oder auch wie gehe ich mit Konflikten um und wie treffe ich auch Entscheidungen. Das sind Dinge, die man nicht in seinem Alltag vielleicht gar nicht so unbedingt tut. Vor allen Dingen auch auf dieses Gemeinschaftliche, also jede Stimme ist gleich wichtig. Und dann ist es eben sehr normal, glaube ich, dass das passiert. Und gleichzeitig denke ich aber, sind das extrem wichtige Kompetenzen. Und ich glaube auch weiterhin, dass die Qualität dessen, was wir produzieren, am Ende höher ist. Weil irgendwo gehört halt eine hohe fachliche Diskussion oder man mag auch Streit sagen, dazu, um eine hohe Qualität zu liefern. Es ist anstrengender vielleicht durch die Zusammenarbeit, bis man sich gefunden hat und bis man auch irgendwie diese Kompetenzen erworben hat. Aber wenn man sie hat, glaube ich, dass man viel schneller zum Ziel kommt und ja, mehr Spaß dabei natürlich hat. Dass irgendwo jede Perspektive auch eine Wertschätzung erhält, weil wir haben sehr viele unterschiedliche Perspektiven und alle sind aber irgendwo wichtig, um dann am Ende ein sehr gutes Produkt ja nach draußen zu bringen.
Siehst du an deiner aktuellen, also bei dir persönlich, wenn du jetzt dich anschaust als ja Führungskraft, die du ja bist, auch wenn du sie vielleicht nur so halb sein sollst, aber du bist sie ja trotzdem, ne? Wo siehst du denn bei dir persönlich noch Entwicklungspotenzial oder gibt es Dinge, wo du sagst, da würde ich gerne noch hinkommen, ich ganz persönlich, Caroline Mikus?
Ja, ich glaube, für mich ist es tatsächlich die herausforderndste Aufgabe, die ich bisher im Beruf hatte, weil es eben so viel um zwischenmenschliche Dinge geht und die mich einfach sehr stark beschäftigen. Und ich glaube, für mich ist es da wichtig, mich nicht so stark in der Verantwortung zu sehen. Also ich bin da, um den Rahmen zu geben, um zu facilitieren. Ich sehe und spüre, wenn Konflikte da sind, gerade wenn die 1:1 sind, kann ich darauf hinweisen. Aber letztendlich bin ich halt nicht diejenige, weswegen diese Sachen entstanden sind. Aber gleichzeitig fühle ich mich schon immer sehr in der Verantwortung. Und irgendwo belastet mich es einfach sehr stark, wenn es bei der AG Flachplanung gerade nicht rund läuft. Das nimmt mich schon sehr mit. Und ich glaube, das ist so eine Sache, da so eine Grenze auch zu ziehen, zu sagen, das kann ich geben. Und die anderen Dinge aber auch nicht. Da habe ich keinen Einfluss drauf und da ein bisschen cooler zu sein. Ich glaube, das ist es so. Und generell dieses, ja, immer besser drin zu werden, eigentlich zu spüren, wann muss ich stärker irgendwie wieder da sein und präsent sein in einer Art von Führung oder Leadership und wann kann ich auch wieder stärker im Hintergrund sein. Das ist halt so ein ständiges Austarieren. Und da denke ich halt noch viel drüber nach und ich glaube, irgendwann wird es dann natürlicher kommen, wenn ich einfach mehr Erfahrung habe mit solchen Teams und der Zusammenarbeit.
Danke, Caroline Mikus aus Wolfsburg. Das fand ich jetzt auch echt spannend. Also Führung in so einer selbstverwalteten Gruppe ist, glaube ich, echt nochmal eine andere Herausforderung.
Total. Und ich glaube, da kommen auch nochmal ganz andere Themen hoch. Sie hat es ja auch gesagt, so die eigene Konfliktfähigkeit oder auch Menschen, die selbst eigentlich führen, sind dann plötzlich in einem Team, wo sie eben keine Führungsrolle mehr haben und müssen sich da ja auch erstmal wieder in so ein Stück eingewöhnen.
Total. Wir haben Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ja drei GesprächspartnerInnen für diese Folge angekündigt. Jetzt kommen wir also zu unserem dritten und letzten und das ist Patrick Kunkel. Er ist Bürgermeister in Eltville im Rheingau. Das ist eine kleine Stadt mit 5 Stadtteilen, 18.000 Einwohner, alles einigermaßen überschaulich. Hallo Herr Kunkel, wie würden Sie denn Ihr Führungsmodell beschreiben?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich versuche mir immer zu sagen, dass man nie die Demut vor dem eigenen Amt und den Respekt vor den Aufgaben verlieren darf. Und so versuche ich auch zu führen, dass ich die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, immer motiviere. Motiviere, ihre Stärken zu finden, sie dabei zu unterstützen und das Beste herauszuholen. Und das geht am besten damit, dass man Menschen einbindet, ihnen Verantwortung gibt, sie eng begleitet, loyal ist, das auch dann einfordert. Und ich glaube, man nennt das dann kollegialen Führungsstil. Das ist ein bisschen kurz gefasst, aber ich glaube, das ist es. Sich als nicht auf der gleichen Ebene, jetzt hierarchisch, aber schon gedanklich auf die gleiche Ebene und auch menschlich sowieso gleichzusetzen und mit allen Mitarbeitenden eben ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.
Wie schafft man das denn? Also Sie haben ja einige Mitarbeitende, vielleicht können Sie gleich auch nochmal sagen, wie viele Sie da eigentlich führen. Aber Sie haben ja ganz unterschiedliche Menschen da bestimmt vor sich sitzen. Und wenn Sie jetzt sagen, gerade dieses Kollegiale, dieses Miteinander ist Ihnen so wichtig, wie schafft man das denn, diesen ganzen verschiedenen Menschen gerecht zu werden und die wirklich zu motivieren?
Es sind 230 Mitarbeiter in Eltville am Rhein, wobei 160, 70 in der Kernverwaltung arbeiten. Ich glaube, wichtig ist, dass den Menschen einen Rahmen zu setzen. Einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können und auf den sie auch vertrauen können. Und der Rahmen, das ist meine Hauptaufgabe. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man einfach ihnen sozusagen vorlebt, dass sie belohnt werden, wenn sie arbeiten, ja, dass sie einfach auch mutig sind, dass sie mutig arbeiten und dass man aber einfach so eine Leitplanken und Rahmen gibt. Immer im richtigen Moment eine Leitplanke zu setzen, die nicht bremst, sondern leitet, aber auch einen Gesamtrahmen zu haben, also eine Verantwortung für das große Ganze, für das ich ja dann am Ende als Bürgermeister verantwortlich bin.
Haben Sie so ein paar spezielle Methoden oder Formate, wo Sie sagen, das funktioniert bei uns total gut?
Ja, unbedingt. Also alle Formen von Gesprächs- und Kommunikationskreisen. Im Grunde genommen so ein bisschen, also es gab die klassische Amtszeitrunde, als ich angefangen habe. Ich habe da aber dann schon damals sehr schnell Tische gebildet, also Gesprächstische gebildet zu relevanten Themen. Das war damals Familienpolitik, war ein Riesenthema, Kitasituation. Habe dann beispielsweise Erzieherinnen und Lehrer aus Grundschulen, die sich bis dato gar nicht kannten, zusammengebracht, weil ich gesagt habe, ihr habt ja dieselben Kinder, ihr müsst den Übergang von der Kita in die Schule gewährleisten. Also so Basics war das 2006 und da ist sehr viel draus entstanden, unter anderem auch eine Agenda 2030-Runde. Und wenn ich mir das überlege, ist das eigentlich ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe dann in einer Agenda 2030-Gesprächsrunde alle Mitarbeitenden zusammengefasst, unabhängig ihrer Dienststellung, die irgendwie mit Nachhaltigkeit federführend zu tun haben. Und das machen wir jetzt seit 5 Jahren, treffen wir uns alle 6 Wochen ungefähr, um alle Nachhaltigkeitsprozesse der Stadt zu steuern. Und das war das erste Mal, dass ich bewusst Hierarchien aufgebrochen habe. Und seitdem mache ich das ganz bewusst, dass ich Projektteams bilde und ganz viele verschiedene Runden moderiere.
Finden die Leute das denn gut, diese vielen Runden? Und also holen sie sich dann da auch Externe rein, also ExpertInnen, die gar nicht Teil ihrer Verwaltung sind?
Naja, die Leute haben immer Angst davor, wenn Montag kommt und der Chef am Wochenende wieder lauter Gespräche geführt hat und neue Ideen mitbringt. Also die Montagsrunde morgens ist berüchtigt. Ja, jetzt hat er wieder lauter Ideen, jetzt müssen wir das wieder machen. Nein, das ist mittlerweile auch so ein bisschen ein Running Gag bei uns. Ich hole mir natürlich Leute rein. Wir machen mittlerweile wirklich weit über die Verwaltung hinaus. Haben wir ExpertInnen, die wir dann auch zuladen zu bestimmten Themen. Das Wichtige ist ja, dass wir als Verwaltung einen Plan haben, nach dem wir vorgehen in allen Themenbereichen und mittlerweile so viele Themen als Kommune bearbeiten müssen, dass das ohne Externe gar nicht geht. Und da haben wir eben den Leiter des Wasserverbandes, den Chef des Forstamtes, wir haben Jugendhilfe vom Kreis, wir haben Klinikdirektoren, wenn es um Probleme gibt mit Jugendlichen. Also alle Bereiche gucke ich, wo sind die, wie sagt man heute, die Stakeholder, die dann noch ein bisschen mehr wissen als wir, die wir an den Tisch holen und dann machen wir eine Runde.
Woher kommen denn Ihre ganzen Ideen eigentlich?
Also es ist ja so, dass ich tagsüber Bürgermeister bin und abends dann in Sitzungen das auch vertreten muss, was wir tagsüber erarbeiten zusammen, meine Mitarbeiter und ich. Und schon da bekommt man natürlich sehr viel Reflexion aus der Politik und von Bürgerseite. Und das wird am Wochenende noch verstärkt, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Und dann natürlich vieles hört, mitbekommt, auch überlegt, wie Dinge, die wir tun, verstanden werden oder nicht verstanden werden. oder man holt sich Anregungen. Ich habe sehr viel Kontakt natürlich auch zu anderen Kolleginnen und Kollegen und wir sind im Austausch und ich gucke dann so nach dem Best-Practice-Prinzip, was ich mir selbst immer gesagt habe, lieber gut abgeschaut als schlecht selbst gemacht. Gibt es immer jemand, der das alles schon mal gemacht hat, was man selbst für genial hält, und dann kann man gucken, ob das wirklich so genial ist, und mit all dem vollgestopft im Kopf komme ich dann montags ins Büro und sage so, jetzt wird alles besser, die Welt wird neu gestaltet und die Montagrunden sind immer von besonderer Energie getragen, sage ich mal so.
Funktioniert das immer so? Das ist ja vielleicht auch eine Arbeitsweise, die man in der Verwaltung, sage ich mal, jetzt nicht so gewöhnt ist. Ziehen da alle Mitarbeitenden mit oder gibt es da auch manchmal Widerstände?
Also ich glaube, es ist mir inzwischen gelungen, den Mitarbeitern die Freude an dieser Transformation und an der Weiterentwicklung und auch an dem zeigen, was Verwaltung wirklich kann, klar zu machen. Und ich glaube, dass die meisten Mitarbeitenden auch ehrlich sind, wenn sie zu mir sagen, Chef, das macht schon Spaß oder Mensch, das ist toll oder wir haben mal einen anderen Horizont, wir haben andere Arbeitsweisen und die Krankheitszahlen gehen zurück. Das ist auch ein Beleg dafür, dass Mitarbeitende vielleicht auch ganz zufrieden sind mit der Arbeitsweise, wie wir hier zusammenarbeiten.
Gab es so Momente in Ihrer jetzt ja doch, also 18 Jahre machen Sie diesen Job, da haben sich bestimmt einige Routinen auch aufgebaut bei Ihnen. Gehörte diese Veränderung schon immer irgendwie dazu oder ist das was, was jetzt erst in den letzten Jahren passierte?
Jein. Also ich glaube, die ersten 2-3 Jahre habe ich gebraucht, um Verwaltung wirklich zu verstehen. Auch zu verstehen, dass das Vorurteil, das sind alles Faulenzer, ja, dass das nicht gerechtfertigt ist. Ich war vorher schon aktiv in der Politik, aber natürlich nicht Teil der Verwaltung. Und ich habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass Verwaltung sich verändern muss, damit es wirklich weiter kreativ in unserem System gehen kann. Und da muss ich sagen, war am Ende auch die Flüchtlingskrise 2015, 16 ein Riesengewinn dafür, weil man gesehen hat, oder ich konnte auch zeigen, dass wir uns gut aufgestellt haben und in der Lage waren, auch sehr spontan gute Arbeit zu leisten. Also sehr spontan viele Menschen, die wir versorgt haben und die wir uns gekümmert haben in allen Bereichen, weil am Ende waren wir auf uns allein gestellt, von Kleiderkammer über Essensausgaben, über bürokratische Hilfen, alles haben wir organisiert. Und das wurde dann nochmal getoppt durch Corona. Corona war es, wo das plötzlich alles alleine war, wo man darauf angewiesen war, dass man vorher Strukturen aufgebaut hat, die dann während Corona funktioniert haben. Und ich glaube, auch da waren wir ganz gut vorbereitet. Ich habe aber dann sehr schnell auch gesehen und auch die Zeit genutzt, um mit meinen Mitarbeitenden zu überlegen, ja, was wird denn kommen? Was bleibt denn nach Corona? Was stellen wir denn fest, was wir hätten anders machen sollen? Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich Tagebuch geschrieben habe. Ich habe also das wirklich festgehalten. Mit dem telefoniert, irgendwann werte ich das mal aus. Das war für mich so eine ganz andere Zeit, auch in mich zu gehen und auch mit Leuten zu reden, mal lange zu reden. Gerade Bürgermeister, die abends die Zeit haben. Wir haben abends im Zoom zusammengesessen, ein Glas Wein getrunken, also jeder für sich, und haben dann überlegt, was wird kommen. Und das war für mich eine sehr wertvolle Zeit. Wir haben da hier auch 2 Positionspapiere geschrieben. Wir heißt meine Mitarbeiterin Andrea Schüller, mit der ich federführend diese Transformationsprozesse organisiere. Und wir sitzen jetzt am 3. Positionspapier, wo wir sagen, was wird passieren, und wir haben vieles aus dieser Zeit auch umgesetzt.
Was ist denn vielleicht auch geblieben aus der Corona-Zeit? Haben Sie da ein Beispiel dafür?
Ja, geblieben ist eigentlich zu erkennen, dass Mut in der Verwaltung belohnt wird und die Mitarbeiter auch gemerkt haben, dass ihr eigenes Handeln eigentlich nie wirklich falsch sein kann. Und wir haben die Arbeit einfach strukturiert. Wir haben noch mehr Kommunikationsrunden gebildet, andere Formate gefunden. Wir haben immer noch das digitale Format an vielen Stellen, was wir beibehalten haben. Wir haben den ganzen Homeoffice-Bereich neu aufgebaut. Neue Dienstvereinbarungen, jeder hat eine flexible Arbeitszeit bei uns. Also wir haben wirklich auch die Bedarfe der Mitarbeitenden ganz anders beachtet, um auch da so eine Qualität unseres als Arbeitgeber zu gewinnen. Und haben ganz stark gearbeitet an unseren eigenen Strukturen.
Haben Sie da auch nochmal ein konkretes Beispiel?
Wir haben dann in der Corona-Zeit auch ein Gründerzentrum geplant, was eigentlich dazu dienen soll, die jungen Menschen in der Region zu halten, die hier ihr Studium gemacht haben oder Ausbildung, und haben sehr schnell gemerkt, dass das auch für uns selbst interessant ist und haben dann das sogenannte Eltville Lab, also das Eltville Lernlabor, gegründet, so ein bisschen als Startup für uns selbst, indem wir Prozesse in unserer eigenen Verwaltung auf den Prüfstand gestellt haben. Oft mit unterschiedlichen Gruppen von Mitarbeitenden dort reingehen, um Herausforderungen, man darf ja nicht mehr Probleme sagen, um Herausforderungen zu besprechen und einfach so den Ablauf der Verwaltungstätigkeiten neu zu gestalten, immer vor dem Hintergrund, dass es eben einfach weitergeht und auch spannend bleibt, dass es für die Menschen, die bei uns arbeiten, auch immer eine Herausforderung ist, weil die Aufgaben, die Kommunen haben, werden immer mehr, werden immer komplexer und müssen mit den Mitarbeitenden bewältigt werden, die wir haben. Und das werden auch nicht mehr. Das heißt also, der Fachkräftemangel droht, alte Menschen, in Anführungszeichen alte Mitarbeitende gehen, ja, ich gehöre irgendwann auch dazu, und dieser Wissenstransfer muss auch stattfinden. Und ich vergleiche das ein bisschen wie in einer Unternehmensnachfolge, die organisiert werden muss, ist es meine Aufgabe, in diesem Lernlabor auch dafür zu sorgen, dass ältere Mitarbeitende Jüngeren ihr Wissen weitergeben. Das muss man aber ein bisschen elegant gestalten, in Gruppen, in Projektarbeiten, dass sie das gar nicht so merken, dass sie ihr Herrschaftswissen hier weitergeben. Und junge Leute müssen auch dann animiert werden, so mutig zu sein, dass sie auch eigene Wege gehen können. Das läuft aber ganz gut, das macht einen Riesenspaß und hat eine große Resonanz bei uns in der Verwaltung gefunden.
Ich kann mir darunter gerade gar nichts vorstellen unter so einem Lab. Ist das eine alte Garage mit ein paar Bierkisten oder was ist denn das überhaupt für ein Raum?
Viel schöner, das ist der alte Gerichtssaal des ehemaligen Amtsgerichts, in dem wir in diesem Haus sind, wir mit Stadtbauamt, Jugendzentrum, das ganze Edgecross ist ein Riesenjugendzentrum und in der Mitte haben wir Soziales Amt, aber auch den Gerichtssaal und ein weiteres großes Zimmer, natürlich mit Küche und Bar, wo wir viele Schreibtische stehen haben, Kuschelecken und Gesprächstische, in denen man sich zurückziehen kann. Und dann machen wir die Tür zu, Handys aus und dann wird dort wirklich Kommunikation betrieben und werden Themen erarbeitet.
Und was ist bei Ihnen eigentlich mit Nachwuchskräften? Also wie versuchen Sie auch junge Arbeitskräfte anzuwerben und dann natürlich auch bei sich in der Verwaltung zu halten?
Ich versuche überall jetzt für die Stadt und ihre Verwaltung als Arbeitgeber zu werben. Wir haben intern einen Arbeitskreis gebildet, in dem ich alle jungen Menschen unter 30, das sind fast 30 bei uns, eingeladen habe, in diesem Lernlabor sich zusammenzusetzen, um zu überlegen, was sie denn wirklich sich wünschen von ihrem Arbeitgeber und wie der Arbeitsplatz in der öffentlichen Verwaltung in 10, 20 Jahren aussehen soll. Darüber hinaus bin ich auch sehr mutig damit, und das mache ich auch ganz bewusst, jungen Menschen sehr viel Verantwortung zu übergeben, auch Prozesse leiten zu lassen. Und gerade bei modernen Themen, von denen wir Älteren ja nun auch nicht mehr so furchtbar viel verstehen, sind junge Menschen natürlich eine Riesenchance. Und wenn die merken, dass sie hier relativ schnell auch mal mit einem Thema sich im Stadtrat oder im Parlament oder in Gesprächsrunden präsentieren können, merken die auch, dass sie hier sehr viel lernen für ihr weiteres Berufsleben. Und ob das dann lebenslänglich bei der Kommune ist oder vielleicht auch an anderen Stellen, das ist erstmal völlig egal. Wir brauchen junge Menschen, die dieses demokratische System aufrechterhalten. Und ich sage immer ganz gerne, die Kommune ist die Speerspitze. Wir sind die erste Ebene des Staates. Und wenn wir es nicht schaffen, sozusagen als wehrhafte Demokraten in einem guten Verwaltungssystem zu arbeiten, dann kommen wir mit unserer Gesellschaft irgendwann an ein böses Problem, ja, an einen Kipppunkt. Und wir merken ja, Daseinsvorsorge betreibt, der Menschen zufriedenstellt, der Bedürfnisse erkennt, der jetzt schon weiß, was in 10, 20 Jahren vielleicht zu tun ist. Und all diese Verantwortung lastet auf die jungen Menschen, die wir haben. Und von daher mache ich es denen, ich sag mal, so komfortabel wie nur irgendwie möglich. Ja, auch das Thema Weiterbildung, Riesenthema. Jobticket haben die bei uns alle, bestimmte Vorzüge. Also ich versuche auch dann ihren Arbeitsplatz so zu gestalten, dass sie wirklich Freude haben, dass sie aber auch sehen, was sie für eine Verantwortung haben.
Das war jetzt nochmal ein sehr, sehr schönes Plädoyer auch für den Gestaltungsspielraum und das Potenzial, das da ja auch bei Kommunen oder auf der kommunalen Ebene liegt. Das ist was, was wir als Initiative auch immer sehr, sehr stark treiben natürlich. Mich würde jetzt zum Schluss nochmal interessieren, wo sehen Sie denn, wenn Sie auf sich selbst als Führungskraft gucken, Entwicklungspotenzial bei sich selbst?
In allen Bereichen. Also all das, was ich organisiere, erkläre, wozu ich Menschen motiviere, das muss auch alles funktionieren. Und das klappt ja nicht immer. Und ich bin immer so ein bisschen der Vorturner der Stadtverwaltung. Der Bürgermeister ist für viele auch natürlich immer der erste Ansprechpartner und das klappt natürlich auch nicht immer alles. Und ich erwische mich natürlich jeden Tag dabei, dass ich irgendwas gesagt habe oder versprochen habe oder geglaubt habe zu sagen, was am Ende nicht so stimmt oder wo ich jemand vergessen habe und wo ich mir denke, Mensch, klar kann der Prozess so nicht gehen, wenn du den vergessen hast zu fragen. Also muss immer sehr selbstkritisch sein. Man muss davon überzeugt sein, was man tut. Das bin ich. Ich glaube auch, dass ich das kann, aber ich erwische mich immer dabei, dass ich natürlich auch jeden Tag Fehler mache. Und das abzustellen und zu sagen, es geht immer noch ein bisschen besser und man hätte vielleicht hier nochmal ein bisschen aufpassen müssen, auf den nochmal hören oder auf die nochmal hören sollen, da erwischt man mir ehrlich, erwischt man sich jeden Abend, wenn man so den Tag vorbeilaufen lässt. Wer das nicht ehrlich macht, ist für Transformationsprozesse ungeeignet.
Vielen Dank. Das war Patrick Kunkel aus Eltville.
Dankeschön.
Ja, und damit ist unsere Folge am Ende angekommen. Das war unsere dritte Folge jetzt zum Thema Führung in Verwaltung. Ich habe auf jeden Fall wieder richtig viele spannende Aspekte mitgenommen. Und du, Manuela?
Ja, auf jeden Fall auch. Und ich finde, die Folge hat auch nochmal richtig schön gezeigt, wie zum einen, wie vielfältig das Thema Führung in Verwaltung ist, aber auch, wie unterschiedlich die Menschen sind, die in Verwaltung arbeiten und welche, naja, unterschiedlichen Lebensbiografien auch in der Arbeit in der Verwaltung führen können.
Ja, und wir hoffen, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fanden das auch spannend heute. Im nächsten Monat, da kommen wir dann schon zu unserem Staffelfinale. Wir zoomen dafür nochmal ein bisschen raus und sprechen mit Menschen, die Angebote für Führungskräfte schaffen. Also wenn sich Führungskräfte konkret auf den Weg machen wollen und einen Transformationsprozess anregen wollen, dann versuchen diese Menschen dabei zu unterstützen.
Ja, und wenn Sie jetzt denken, Mensch, eigentlich würde ich auch gern aufbrechen und mal was Neues wagen, dann schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
Und natürlich können Sie uns auch wieder Feedback geben, können sagen, was wir besser machen sollen oder was Ihnen vielleicht schon gut gefallen hat. Dafür können Sie uns schreiben an podcast@kommune360.de.
Unser Kommunen-Podcast ist eine Produktion der Initiative Kommune 360 Grad. Und die Initiative ist ein Projekt der Aurides-Stiftung, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Fineo GAG. Unterstützt wird dieser Podcast außerdem vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.
Tschüss, danke fürs Zuhören.
Ciao.